Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent.
In Kiew geht man sonntagabends ziemlich früh ins Bett.
Like we need to get to bed really early on Sunday because we better have at least some sleep before.
Denn falls der Alarm loshallt, das tut eben meistens in der Nacht auf Montag, dann kriegt Olena immerhin etwas Schlaf, bevor sie sich dann die Frage stellen muss, gehe ich jetzt in den Bunker oder nicht? Aber seit 4 Monaten ist da halt noch ihr Baby.
But we don't go to the shelter really often. Even during the pregnancy, I was not really afraid, because it's something that you really get used to.
Sie stellt sich diese Frage, soll ich überhaupt in den Bunker, Stefan, mit einem Baby? Also warum stellt sie sich die Frage überhaupt?
Das kann man sich hier, und das hat sie auch gesagt, als ich mit ihr gesprochen habe, kann man sich sicher, wenn man nicht in Kiew oder in der Ukraine lebt, schwer vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Hm. Also weil es irgendwie wie so ein Alltag ist zwischen einer Art Normalität und dauerhaften Alarmzustand.
I think there's lack of understanding what's really happening on this level and all this affects really the life overall.
Normalerweise denkt man natürlich über den Schlaf nicht so viel nach, weil ihn jeder einfach normalerweise bekommt, wenn man in einer normalen Situation sich befindet. Aber in der Ukraine ist es natürlich so in dem Krieg, dass es eben überhaupt eigentlich fast nichts Normales ist, obwohl die Leute natürlich trotzdem eine Art Normalität leben müssen und dort den Schlaf eigentlich noch viel dringender brauchen, um damit irgendwie klarzukommen.
Der Krieg in der Ukraine ist für viele Menschen dort irgendwie zum Alltag geworden. Aber die Schlafprobleme, die bleiben. Welche Folgen das hat, das sagt der Redaktor Stefan Günther. Mein Name ist Simon Schaffer. Olena, diese junge Frau hier, hat gesagt, es sei schwer zu verstehen, wenn man das nicht selbst erlebt. Wie muss ich mir das also vorstellen? Also wie schläft Olena jetzt?
Genau, bei Olena ist es so, sie ist noch relativ jung und dazu kommt, sie ist seit ungefähr 4,5 Monaten Mutter von einem Sohn. Also sie ist eben auch in einer speziellen Situation, wo sich das irgendwie nochmal so auch wie Art konzentriert und dann kommt eben dieser Krieg und diese Störung durch den Krieg dazu.
I mean, I'm awake every 2 hours.
Also sie erwacht so oder so schon ziemlich oft.
Genau, sie sagte aber vor allen Dingen, ihr Schlaf ist eben zerrissen in vielerlei Hinsicht. Also eben sowohl durch das Kind, aber dann zusätzlich ist es quasi wie so eine Art Doppelbelastung. Sie schläft zwar insgesamt so circa 6 Stunden, hat sie irgendwie ausgerechnet für mich, aber er ist halt zerrissen.
Und was heißt das für Sie? Also wie oft ist denn Alarm? Wie oft kann das passieren? Jede Nacht oder wie oft?
Also theoretisch könnte es natürlich jede Nacht passieren. Sie sagte mir, dass es so im Durchschnitt alle 4 bis 5 Tage passiert, also sprich fast jede Woche. Und es ist eben, sagt es mir auch, eben sehr unterschiedlich in der Intensität, auch im Kriegsverlauf immer wieder anders.
Und auch nicht vorauszusehen.
Genau.
And I do think that it's planned because people are really exhausted the Monday morning. I've seen it as a pattern they used to have. So we
ist auch ziemlich perfide, vor allem wenn sie dann eben noch am Sonntagabend immer so auf diese Zwischenzeiten, wenn die Leute den Schlaf wirklich brauchen, angreifen.
Genau, man kann es natürlich nicht wirklich nachweisen, aber sie vermutet es und viele andere vermuten das auch, dass es tatsächlich auch eine Art gezielte Strategie ist von Russland, die Zivilbevölkerung zu zermürben. Und zu der Zermürbung gehört eben sie, um den Schlaf zu bringen. Und die Angriffe finden grundsätzlich sowieso nachts statt, immer so zwischen 3 und 5, also sprich in einer Phase, wo man wirklich eben den Schlaf auch dringend braucht. Und genau, das ist ihre Vermutung. Und deswegen versucht sie zumindest an den Tagen, wo sie denkt, dass Angriffe erfolgen könnten, auch früher ins Bett zu gehen, um Schlaf schon wie zu haben vorher, um dann bei dem Angriff quasi dann
funktionieren zu können.
Genau.
Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Was bedeutet denn so ein Alarm? Also wie geht das ab, wenn es abgeht?
Das kann man sich vielleicht so vorstellen, das hat sie mir so erzählt, das habe ich mir eben auch sehr genau erzählen lassen, weil es eben für uns immer schwer nachzuvollziehen ist, wie das tatsächlich ist und wenn man vielleicht auch andere Bilder im Kopf hat aus anderen Kriegen. In dem Krieg ist es so, dass auch die Kommunikationsmittel, die den Alarm geben, übers Handy passieren. Also die haben, alle Ukrainer haben eigentlich eine App, die vor den Angriffen warnt.
Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest
Und dann ist es aber eben so, dass sie nicht sofort die Wohnung verlassen.
You are not reacting on the air alarm as it is, but you after that you're checking like what it is and where it is. And then you kind of trying to understand if it's worse to go to the shelter or not.
Und wenn diese Warnung kommt, ist es eben nicht so, dass man einfach dann in den Schutzraum geht, sondern dann fängt eigentlich erstmal an abzuwägen. Man muss abwägen, oder sie hat mir das so erzählt, dass sie dann jedes Mal abwägen muss nach den Informationen, die sie bekommt über die App, was für Waffensysteme beteiligt sind an diesem Angriff. Also sie sagte mir zum Beispiel, es gibt eine Warnung, das ist dann, wenn ein Flugzeug in der Luft ist, also ein Kampfflugzeug, das trägt dann Kinschal, sogenannte Kinschal-Raketen, die extrem gefährlich sind, die aber auch, wo die Chance, dass es direkt in deinem Haus einschlägt, extrem gering sind. Und dann entscheidet sie sich, trotz des Risikos, was natürlich immer ein Restrisiko, was immer da ist, dann einfach in der Wohnung zu bleiben. Dann gibt es ballistische Raketen, die eben vom Boden abgefeuert werden, die auch extrem schnell sind, auch eine große Zerstörungskraft haben. Also tatsächlich so ein Haus auch im schlimmsten Fall komplett zerstören können, wie wir es jetzt ja auch immer leider in den Nachrichten sehen. Und dort ist es dann aber so, dass sie im Prinzip auch sagt, sie kann fast nicht mehr in den Schutzraum gehen, weil die eben so schnell sind. Also das heißt, wenn sie dann draußen ist, ist das Risiko, dass sie auch von herabfallenden Teilen verletzt wird, extrem groß. Und deswegen bleiben sie dann eben auch zu Hause. Und als Drittes, was eben am häufigsten passiert und was eben auch jetzt in diesem Krieg tatsächlich eben auch neu ist, sind diese Drohnen.
Ja.
Und da vor allem die Schalldrohnen, die halt keine Mini-Drohnen sind, sondern die haben eine Flügelweite von 2 Metern und haben 90 Kilo Sprengstoff mittlerweile an Bord. Das heißt, die können auch schon beträchtliche Zerstörungen anrichten, aber bei weitem nicht so viel wie eine große Rakete. Und in dem Fall gehen sie meistens zumindest in den Flur. Das ist dieses Two-Ball-System, also dass man zumindest 2 stabile Wände hat und keine Fenster in dem Raum, in dem man sich dann aufhält, weil das Fensterglas halt dann eben wie zu einer Waffe wird, wenn es zersplittert und durch den Raum fliegt.
Gibt es denn die Möglichkeit, dass sie vielleicht die ganze Zeit in einem Schutzraum schlafen würden? Warum das nicht?
Genau, das war ganz am Anfang im Krieg, war das oft, dass Leute tatsächlich in den U-Bahnen in Kiew übernachtet haben und dort geblieben sind, weil sie einfach die Erfahrung nicht hatten und alle total verängstigt waren. Mittlerweile, das stellt sich halt ein, eine Gewöhnung an diesen Krieg. Man weiß damit umzugehen oder man muss damit umgehen. Und wenn man in den Schutzraum geht, also auch wenn man da übernachten würde, auch mit einem Kind, heißt es natürlich, dass man weniger Schlaf am Ende hat, weil diese Schutzräume, in ihrem Fall ist es ein Parkhaus, was in ihrem Wohnblock, also in der Nähe sich befindet, wo sie hingehen könnte, der eben unterirdisch ist und der eben relativ sicher ist. Aber man weiß ja, wie ein Parkhaus aussieht. Es ist kalt, es ist grelles Licht, da sind andere Leute. Also das heißt, man bekommt dann tatsächlich eigentlich keinen Schlaf.
Not sleeping at all. I can't imagine the person that's doing something like that because it's like a sleep deprivation, that level that you can't actually live your life.
Das Risiko ist eben nicht immer gleich groß. Das kann sie inzwischen, glaube ich, ganz gut abschätzen, obwohl man es natürlich nie bis zum Schluss abschätzen kann. Es ist für sie natürlich gerade auch mit einem Kind, kennt man ja auch im Normalfall, dass man eben immer so alle gucken, wie man, macht man es richtig, macht man es falsch. Und sie hat natürlich so ein bisschen Angst, dort auch als unverantwortlich zu gelten. So, aber das ist eben ihre Einschätzung, wie sie die Sachen handhabt. Und für sie ist eben der Schlaf eben auch wichtig. Und sie hat halt das Gefühl, sie kann das Risiko eben abschätzen.
Wir sind gleich zurück.
Sie wünschen sich Komfort und Sicherheit einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Probieren Sie es digital auf truewealth.ch mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter.
Alle jungen Eltern werden mir diese naive Frage verzeihen, aber wie schlimm ist das denn? Also wie schlimm ist es, wenn man halt immer wieder so unterbrochen wird?
Also dieser Erschöpfungszustand ist, glaube ich, da, auch wenn sie damit ganz relativ gut umgehen kann. In dem Artikel gibt es auch sehr viele Bilder, weil ich finde, das ist immer gut, den Leuten nochmal nahe zu kommen, wenn man es eben liest. Und ich fand dann auf den Bildern des ukrainischen Fotografen, der bei ihr war, hat man dann auch tatsächlich gesehen, dass sie erschöpft ist. Und es ist eben wissenschaftlich auch belegt, dass man durch diese ständigen Störungen dem Körper fehlt dann die Möglichkeit, sich eben zu regenerieren. Und das ist eben in der Ukraine gerade nicht der Fall. Also es gibt eben Studien, die direkt auch zur Ukraine forschen. Und da ist es so, dass diese Regeneration eben viel, viel schlechter stattfindet. Das ist A auf der kognitiven Seite. Also es gibt posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Angststörungen. Also diese ganzen Geschichten gibt es. Und dann geht es aber hin bis zu körperlichen Erkrankungen, also somatischen, die daraus folgen, aus diesem nicht schlafen können oder aus diesem immer unterbrochen werden. Und die Wissenschaftler haben dann auch gesagt, das ist wie so ein, sie haben es bidirektional genannt. Das heißt, wenn man krank wird, dadurch, dass man nicht schläft, kann man durch die Krankheit dann auch natürlich wieder irgendwie schlechter schlafen. Das heißt, es ist wie so ein kleiner Teufelskreis und eine Spirale, die sich dann gegenseitig irgendwie auch noch verstärkt.
Und natürlich mag man durch den Tag dann auch weniger. Ist Olena jetzt hier vielleicht auch ein Extrembeispiel, weil sie eine junge Mutter ist und ein junger Elternteil und dann noch mit dem Kind, aber du hast dann auch noch die Unterbrechungen durch den Krieg. Das wiederum betrifft ja die ganze Bevölkerung, oder? Also die Unterbrechungen, die Alarme und so weiter.
Genau, also in den Studien, die es dazu gibt in der Ukraine, ist es so, dass über 80% der Menschen in der Ukraine Schlafstörungen haben. Also jetzt nicht von der Qualität und Quantität, aber generell Schlafstörungen haben. Zum Vergleich in der Schweiz sind es so 30%, was ja auch schon viel ist. Aber in der Ukraine sind es eben wirklich eigentlich der überwiegende Teil, kann man sagen. Es betrifft eben alle. Und dann ist es bei Olena so, hatte ich jetzt den Eindruck, also sie leidet darunter, aber sie ist auch ein Typ, der das irgendwie versucht wegzustecken. Und das ist tatsächlich auch eine Typenfrage. Also es gibt Menschen, es sind so 10%, die einfach gar nicht anders können, die diese Angst irgendwie nie abstellen können, die sich da nie dran gewöhnen können, so wie Olena das eben macht. Ja. So eine Risikoabwägung, sondern die einfach jedes Mal in den Schutzraum müssen und dadurch dann aber eben keinen Schlaf bekommen.
Du hast neben Olena auch noch mit einem Soldaten gesprochen. Was ist bei ihm? Ist das bei ihm anders?
Genau, der Soldat, er heißt Alex, ist 44.
I cannot spend a lot of time without sleep.
Und bei ihm ist es so, er war vorher Fotograf und das war eben ganz interessant, weil er hat mir gesagt, er hat früher so Zeiten gehabt in diesem stressigen Beruf, dass er da auch manchmal Nächte durchgemacht hat, weil sie einfach irgendwie ein Shooting hatten. Und da konnte er das irgendwie ganz gut ertragen, dass er nicht geschlafen hat. Aber jetzt hat er mir gesagt, im Krieg als Soldat geht es ohne Schlaf überhaupt nicht mehr.
For the war, I could work like for a 3 days in a row, it was okay for me.
Und bei ihm, also bei Alex, war das so, dass er, wie vom ersten Kriegstag an, er hat sich sofort entschieden, für sein Land zu kämpfen, obwohl er eben kein Soldat war, er war, wie gesagt, Fotograf und war dann zuerst in der Territorialverteidigung, nennt sich das. Das war eben, wo Zivilisten quasi irgendwie trainiert wurden und dann relativ schnell eben auch irgendwelche kriegswichtigen Dinge gemacht haben, damals in Kiew. Und das war eine Zeit, hat er mir gesagt, die war eben total chaotisch, gefährlich. Und sie hatten eben irgendwie kaum Möglichkeiten zu schlafen, weil es so rund um die Uhr, man wusste überhaupt nicht, was passiert. Und wenn sie geschlafen haben, in irgendwelchen Pausen, dann irgendwie mit 30 Leuten in irgendeiner Unterkunft. Also das heißt, in der Zeit hat er quasi wie fast keinen Schlaf bekommen. Und der hat mir dann auch gesagt, das war für ihn so, wie fühlte sich so an, als ob er irgendwie 5 oder 10 Jahre in dieser Zeit älter geworden wäre.
Like I felt a huge damage to my health. And I felt a huge distress with my sleep and with my nervous system. And I felt like I got older.
Konnte er das in irgendeiner Form normalisieren danach?
Er hat danach verschiedene Stationen durchlaufen, kann man sagen, in seiner Art zu kämpfen oder in dem, was er eben gelernt hat und was er konnte. Er war dann an verschiedenen Einsatzorten, die waren dann im Gefecht und dort war es so, dass er eigentlich mehr Zeit hat zu schlafen, aber er konnte eben auch schwer schlafen. Er meinte eben, das war zu der Zeit tatsächlich auch mental, also es hat mir nachgewirkt, diese erste Zeit, dann immer noch dieses Ungewohnte und dieses Gefährliche. Außerdem haben sie immer in irgendwelchen Häusern geschlafen, auf dem Boden, es war kalt. Ich habe so Bilder gesehen von ihm, dann liegt der Schlafsack einfach auf so einem Holzboden, das Gewehr in Griffweite, kann man sich ja vorstellen, wie man da schläft.
Und dann hast du ja auch Schichten, oder? Dann hast du Schichtschlafen, nehme ich mal an, weil du musst Wache schieben oder irgend sowas.
Genau, bei ihm, er hat sich dann irgendwie spezialisiert, er ist dann zu einem Drohnenregiment gekommen, also wollte er selber auch. Das spielt eine extrem große Rolle, also sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung in der Ukraine. Und dort hat er mir erzählt, dass die speziellen Drohnen, die sie dort bedient haben und heißen Nachtbomber, weil die relativ schwerfällig sind und groß und die kann man eben eigentlich nur nachts, weil die tagsüber zu schnell erkannt würden. Das heißt, sein Dienst hat sich dort komplett verschoben in die Nacht. Also sie waren von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens quasi im Einsatz und sind dann nach Hause gekommen. Und er konnte dann aber bis Mittag schlafen. Er hat mir erzählt, dann konnte er eben langsam eben dann auch tatsächlich besser schlafen, weil er wusste, worauf er sich einstellen kann. Und er konnte die Sachen dann eben auch langsam besser ausblenden.
Mhm. Kann man sich denn überhaupt daran gewöhnen?
Man kann. Wissenschaftler nennen es in dem Zusammenhang Coping-Strategien. Ja. Das heißt, dass jeder irgendwie versucht, damit zurechtkommen und sich Wege überlegt, wie er eben mit solchen extremen Situation zurechtkommt. Das ist in der Ukraine und generell, es kann sein, dass man einfach sein, wenn man jetzt religiös ist, zum Beispiel seinen Glauben an Gott irgendwie verstärkt und da irgendwie einen Halt oder einen Trost oder was auch immer findet. Und dass man auch so eine Art Reframing, dass man sich eben im Kopf die Sachen so zurechtlegt, dass man sagt, das ist zwar, die Situation ist total schlimm, mein Haus steht aber noch.
Mhm.
So Sachen. Und bei Alex, ich glaube tatsächlich, wenn ich mit ihm gesprochen habe, das habe ich dann, hat er jetzt quasi nicht so direkt gesagt, aber ich glaube, das liegt dann immer drunter, dass er quasi dieser Situation nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern er kämpft aktiv gegen diese Bedrohung. Und ich glaube, das hilft ihm auch mental, da irgendwie einen Frieden zu finden.
Aber schlafen tut auch er wahrscheinlich nicht mehr ganz normal.
Also er würde sicher im Frieden anders schlafen, aber es ist so, Wissenschaftler sagen eben auch, dass es trotzdem auch unterbewusst, auch vielleicht will man es auch ablocken und sagen, mir geht's eigentlich gut und ich komme damit zurecht oder so, aber unterbewusst ist es dann natürlich schon so, dass das Nervensystem während so einem Krieg oder während diesem Krieg in der Ukraine nicht mehr so ganz zwischen der Ruhe und der Gefahr trennen kann. Das heißt, unterbewusst ist man doch wohl die ganze Zeit in so einer Art Alarmzustand und man findet nicht mehr so eine ganz tiefe Ruhe. Und es hat natürlich Folgen für die Zukunft. Also wenn ein ganzes Land und eine ganze Bevölkerung über Jahre, sind ja jetzt 4 Jahre, in so einem Zustand sich befindet und wer weiß, wie lange das noch andauert, kann man eben nicht sagen, welche Folgen das für die Zukunft hat. Und es hat sicher Folgen.
Danke, Stefan.
Gerne.
Das war der Akzent mit Redaktor Stefan Günther. Sein Artikel über Alex und Olena, der hat sehr viele, sehr eindrückliche Bilder. Ich verlinke ihn in der Folgenbeschreibung. Und wer sagt, ich will jetzt keine Bilder schauen, ich will mehr hören, hier.
Oh my brother, please help.
$250, wie ich einen Menschen freikaufe. Das ist die neue Podcast-Serie der NZZ und der Proststiftung. Und $250 könnt ihr hören, wo ihr auch das hier hört. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.